Auenland FM. Bevor es losgeht, ein Hinweis. Diese Folge behandelt Themen und Handlungen, die auf manche Menschen verstörend wirken können. Wenn wir diese Aspekte einordnen oder diskutieren, tun wir das aus der Perspektive der Welt von Eis und Feuer und ihrer inneren Logik heraus, nicht nach den Rechts- und Moralstandards unserer realen Welt. Das bedeutet ausdrücklich keine Zustimmung, Rechtfertigung oder Verharmlosung solcher Handlungen außerhalb des fiktionalen Kontexts. Wenn dich diese Themen belasten, findest du in den Shownotes Telefonnummern und Anlaufstellen für Hilfe und Unterstützung.
Gespräche aus Westeros.
Gemeinsam durch Eis und Feuer.
Ein Podcast mit Tobias, Tatjana und Lennart.
Zumakea, da sind wir wieder bei den Dothraki. Nein, wir sind natürlich im Beigespräche aus Westeros Podcast. Aber ich dachte, ich begrüße euch noch einmal auf Dothraki. Ja, aber ich bin natürlich nicht alleine hier. Der liebe Tobias ist auch mit dabei. Hallo Tobias.
Guten Abend. Warm ja, ist es.
Das ist halt so im Sommer. Aber keine Sorge.
Der Winter wird kommen.
Aber wir sind natürlich nicht alleine hier. Aus dem verregneten oder zumindest kalten Norden kommt zu uns die liebe Tatjana. Hallo Tatjana, wie geht's dir?
Moinos Dias zusammen. Ich begrüße euch aus dem bewölkten und regnerischen Bremen. Ich liebe alles daran. Mir geht's gut. Der Sommer ist erstmal hier zum April wieder zurückgewechselt. Was ich sehr begrüße. So wie euch.
Sehr schön, sehr schön. Nachdem das Wetter geklärt ist, und wir ja schon letzte Woche sehnlichst auf diese Folge gewartet haben, weil manchmal kommt, wie gesagt, das Leben dazwischen.
Ja, schrecklich.
Ganz, ganz furchtbar. Würde ich sagen, oder ist meine Frage, haben wir denn Rabenpost bekommen, bevor wir dann in die Folge starten?
Ja, wir haben tatsächlich ein bisschen Rabenpost bekommen. Auf Discord, da schreibt Alter Driebe, aka Hexe, dass sie Tobias neuen Zusammenfassungsstil des jeweils letzten Kapitels sehr mag, sehr liebt. Außerdem gibt's bei ihr am Bodensee wohl einen Metzger, der auf Bestellung frisches Mett macht. Ein quasi Ehrenmetzger sozusagen.
Ein Ehrenmett.
Genau, Ehrenmett.
Ja, wir machen unser Mett immer noch schön selbst. Frischer geht's nicht und man muss nicht vorbestellen. Nee,
das stimmt. Ja, aber eigentlich auch ganz cool, wenn man irgendwie aus einer Region kommt, wo das nicht so selbstverständlich ist.
Ja.
Da irgendwie einfach anrufen zu können und der macht einem das eben.
Ja.
Tatsächlich hatte ich vor Jahren mal, wollte ich ein Rezept ausprobieren, wofür man Lammgehacktes brauchte. Und da habe ich auch bei meinem Metzger des Vertrauens nachgefragt, dann hat er gesagt, nicht in der Menge, die sie brauchen. Das lohnt nicht, weil da bleibt so viel im Fleischwolf hängen.
Ja.
Das lohnt nicht, also ich weiß nicht, was ich brauchte, irgendwie 300-400 Gramm oder so. Er sagt, nee. Dafür schmeiße ich kein Lamm in den Fleischwolf, weil die Hälfte schmeiße ich weg.
Und du musst ja den Fleischwolf danach ja auch komplett reinigen.
Ja, eben. Sagt er, nee, das lohnt nicht. Und ich musste dann tatsächlich ein bisschen weiter zu einer türkischen Metzgerei fahren. Die hatten das dann.
Aber Lammmett habe ich auch noch nie probiert.
Also Lammgehacktes, das war jetzt kein Mett. Ging einfach darum, es sollte Lammfleisch und dann als gehacktes sein. Ich hätte es jetzt im Notfall auch im Messer hacken können, aber naja. Die Leonie ergänzt noch ein paar der Hintergründe zur Soup, dass es da tatsächlich um den Podcast von Cold Mirror vermutlich ging. Nämlich, aber das könnt ihr dann nachlesen auf unserem Discord. Ich wollte gerade den Shownotes sagen, aber da schauen wir, das ist ja gar nicht reingeschrieben. Ja, sie mag außerdem Netz zusammen essen Praxis. Also, dass Ned gerne zusammen mit seinen Untergebenen isst und mutmaßt, dass er auch genau deshalb die bisher nettesten Gefolgsleute hat. Ja.
Wobei mir gerade auffällt, eigentlich ist Ned, was das Essen anbelangt, eher ein schlechter Kandidat. Er kommt immer zu spät und geht früher. Was da los, Ned?
Ah, sehen wir hier den Anfang einer Essstörung? Wer weiß. Ja, Was die Geschwisterfrage angeht, würde sie tatsächlich zu meiner Überraschung Sansa wählen, weil man die wohl mit Schmeicheleien besser lenken könnte.
Oha.
Ich weiß ja nicht. Also klar, gut, Arya lenken ist es vermutlich eher ein Problem. Aber ich weiß nicht, ich glaube, Arya würde, also irgendwie mit Arya was zu tun haben, wäre doch irgendwie spannender, interessanter. Aber das ist meine Meinung. Das darf jeder gerne so sehen, wie er sie möchte. Schreibt uns das doch gerne ins Feedback, wenn ihr Feedback habt, an feedback@westerospodcast.de oder schreibt einen Kommentar auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder natürlich unserer Website westerospodcast.de oder kommt auch zu uns auf Discord unter auenland.chat. Da könnt ihr nämlich nicht nur die neueste Folge kommentieren, sondern euch auch mit Gleichgesinnten unterhalten und austauschen. Oder kommt doch zu Westeros Podcast auf Instagram. Da bekommt ihr nicht nur coole Reels und Bilder und Videos und so, sondern ja, wenn ihr uns irgendwie lustige Bilder zum Beispiel von eurem Match schickt oder so, dann gibt's die dann da auch vielleicht zu sehen.
Genau, taggt uns doch unter euren Matt-Bildern.
Genau, taggt uns unter euren Matt-Bildern. Hashtag Ehrenmett.
Wir müssen nur aufpassen, dass wir das Thema Ehren ... nicht überstrapazieren.
Ja, okay. Das kann man vielleicht auch falsch verstehen. Ja. Aber das war's schon mit der Rahmenpost. Ich würde sagen, gehen wir weiter, oder?
Dann kommen wir zum letzten Kapitel. Was ist da passiert? Nun, in der letzten Folge sitzt Arya in Königsmund beim Essen und merkt sofort, Vater hat wieder diesen, der Rat hat mir die Laune ruiniert, Blick drauf. Und dann kommt es auch noch die Nachricht vom großen Turnier, der zu Ehren der neuen rechten Hand stattfinden soll, worauf sich Sansa innerlich vermutlich schon die Fahnen sortiert, während Arya ungefähr so begeistert ist wie ein Schattenwolf beim Badetag. Und zwischen den zwei Schwestern knirscht es also mittlerweile gewaltig und Ned ist müde von diesem Dauerkrieg am Familientisch. Und Arya fühlt sich in dieser glänzenden Stadt einsamer denn je. Das alles sorgt dann im Prinzip dafür, dass die Stimmung halt schon ziemlich angespannt ist. Und hinter all diesem höfischen Besteckeklapper hängt nämlich auch immer noch der Tod von Micah. Arya kann den Männern ihres Vaters nach wie vor nicht verzeihen, dass niemand etwas getan hat. Und als Septa Mordena sie zum Weiteressen zwingen will, flüchtet sie in ihr Zimmer. Allerdings vor sehr höflichem Wutausbruch, verriegelt die Tür und holt ihr Schwert Nadel hervor. Nachdem der etwas, wie sagte Tatjana, zurückgebliebene Wächter geklopft hatte und gefragt hat, ob sie da ist. Und sie sagte nein und daraufhin er ging und die Septa Mordina vorbeikam und sie versucht hat rauszuholen, findet schließlich Ned sie vor und er ist nicht wütend, sondern traurig, was ihr eigentlich noch mehr wehtut, als wenn er jetzt einfach nur wütend auf sie gewesen wäre. Er erkennt das Schwert und er erkennt auch Arias Schuldgefühl und erklärt ihr, dass Maikas Tod nicht auf ihr lastet und das vor allem nicht ihre Schuld ist, sondern es lastet auf den Schultern vom Bluthund und der grausamen Frau, der er dient, eure allerliebste Königin, liebe Tatjana und Lennart.
Ja.
Und dann wird aus der Standpauke überraschend ein echter Vater-Tochter-Moment. Ned spricht von Wolfsblut, vom Winterfell, vom Rudel und davon, dass die Starks in Königsmund keine Kraft für Kleinkriege untereinander haben. Arya darf Nadel überraschend behalten, unter der sehr vernünftigen Bedingung, Sansa nicht aufzuspießen. Ich finde, das ist ein fairer Deal. Und am nächsten Morgen entschuldigt sie sich sogar noch bei der Septa Mordana. Zeichen und Wunder geschehen, denkt sie sich. Also Septa Mordana, und kurz darauf bekommt sie einen Tanzlehrer. Ja, ich und Namen, ich versuch's mal, Sirio Forel aus Braavos. Der hält sie zwar erst für einen Jungen, aber immerhin für einen mit Schwert. Und so beginnt Ayras Unterricht im Wassertanz. 4 Stunden lang versucht sie Sirio zu treffen, scheitert, schwitzt. Und am nächsten Tag geht die eigentliche Arbeit erst los.
Gut nacherzählt. Sehr, sehr schön.
Danke.
Ja,
ich musste gerade ein bisschen schmunzeln wieder, als ich an den Wächter da gedacht habe, als Arya gesagt hat nach der Frage, bist du da drin in dem Zimmer? Hat sie doch gesagt, nein. Da ist er wieder gegangen.
Ja.
Fand ich eine sehr, sehr lustige Szene. Ja, was ist eigentlich beim letzten Mal im letzten Daenerys-Kapitel passiert? Da haben wir außerhalb von Pentos tatsächlich Hochzeit gefeiert und haben dabei zugesehen oder zugelesen oder zugehört, wie Daenerys zur Hochzeit prächtige Geschenke bekommen hat. Unter anderem nämlich 3 versteinerte Dracheneier. Ah, oh, und ah, ich freue mich jedes Mal wieder, ne, bei einem Daenerys-Kapitel. Das ist so schön bunt und so lebendig.
Und so warm.
Und so warm, genau. So auch im letzten Daenerys-Kapitel. Und da hat sie von ihrem Bräutigam Khal Drogo eine silberne Stute bekommen, die irritierenderweise im deutschen Hörbuch Fohlen genannt wird. Das hat mich immer noch irritiert. Und als sie sich auf das Pferd setzte, spürte sie auch zum allerersten Mal etwas Selbstbewusstsein in sich. Und in der Nacht wurde die Hochzeit dann besiegelt, nämlich mit Beischlaf. Sie hat das erste Mal mit Khal Drogo geschlafen. Das war das letzte Daenerys-Kapitel.
Ja. Kommen wir zum jetzigen Kapitel.
Ja, kommen wir zum jetzigen Kapitel. Wir sind mit Danny in... Hilfe, mein Bildschirm ist weg. Ah!
Okay.
Entschuldigung.
Steht ja nicht mehr auf dem Schreibtisch.
Nein, ich hab's irgendwie geschafft. Ihr kennt doch den Button unten in der Taskleiste, mit der alle Fenster geschlossen werden. Irgendwie habe ich es geschafft, da drauf zu kommen. Ich weiß nicht, wie.
So, ach, du willst frei erzählen, Lennart.
Ja, hier sehe ich den Text noch wieder vor mir. Es tut mir leid. Alles live. Also, wir sind natürlich mit Danny unterwegs Richtung Osten. Ich musste gerade überlegen, welche Himmelsrichtung ist das denn? Ja, ich und Orientierung, das geht nicht zusammen. Ja, also wir reiten mit Danny Richtung Osten und sehen mit ihr zusammen das erste Mal das dothrakische Grasmeer, diese große, weite Deppe. Und Ser Jorah erzählt ihr dabei von der Schönheit und den Legenden dieses Ortes. Und ja, unter anderem erzählt ihr ihr von dem Gras und wie das Brot blüht und dass es nur diese eine Grasart ist, die so ist, und dass die anderen in noch ganz viel anderen tollen Farben existieren.
Hier ist übrigens mir das erste Mal aufgefallen, wie anders der Buch Jorah eigentlich ist als der in der Serie. Weil er wurde ja als sehr behaart und schwarzhaarig im Buch beschrieben.
Ja, gut. In der Serie ist er eher so dunkelblond mit, ja gut, ein bisschen Stoppelbart und so. Jetzt so als besonders haarig habe ich den nicht in Erinnerung. Die übrige Reisegruppe kommt dann so langsam an, stehen auf so einem Hügel, kommt so langsam an, und ja, Danny erinnert sich, als sie ihren Bruder sieht, dass ja Viserys darauf bestanden hatte, mitzukommen, obwohl Illyrio Mopates ihm angeboten hatte, ja, bleib doch hier in meiner Villa, hier ist schön, hier ist gemütlich, hier hast du allen Luxus der Welt. Aber Viserys wollte lieber mitkommen, und zwar so lange wollte er nicht von Drogos Seite weichen, bis dieser ihm seine versprochene Armee gegeben hat. Ja, mal sehen, wie es darum steht am Ende dieses Kapitels.
Fragt man sich doch ehrlich, wozu eigentlich? Was will er denn damit erreichen?
Naja, würde ja schon gerne so seinen Thron zurückerobern. Also den Thron, auf dem er nie gesessen hat, aber you know what I mean.
Ja, aber ich meine jetzt, was will er denn damit erreichen, jetzt Khal Drogo und seiner Schwester die ganze Zeit hinterher zu rennen?
Weiß ich nicht. Sicherstellen, dass er sich daran hält, weil, weiß ich nicht, falls Khal Drogo sich nicht dran hält, vielleicht will er, weiß ich nicht, ihn zum Zweikampf auffordern oder so. Keine Ahnung.
Den Abend einfach mal nachfragen, so, und hast du schon Ideen?
Ja. Allerdings möchte sich Danny, also Daenerys, nicht von ihrem Bruder den Frieden und die Schönheit dieses Ortes nehmen lassen. Und ja, befiehlt Jorah auch erstmal, die anderen sollen da mal stehen bleiben. Ich reite erstmal ein bisschen weiter alleine. Und da denkt sie so ein bisschen an die vergangene Reise zurück, weil die war eigentlich gar nicht so einfach, weil sie sind irgendwie direkt am ersten Tag nach der Hochzeit direkt früh morgens los und den ganzen Tag geritten, und am Anfang war sie richtig wund vom Reiten. Und ich dachte erst im ersten Moment, so zumindest war es in meinem Kopf so, ja gut, dann hat sie halt irgendwie so ein bisschen wunden Hintern, wunde Schenkel. Aber es wurde halt echt beschrieben, dass ihre Haut richtig regelrecht aufgerissen ist vom Reiten.
Ja, ja. Also und kann ich bestätigen, ich bin ja selbst eine Zeit lang geritten und man muss sich Punkt A erstmal an den Sattel gewöhnen und dann noch die Bewegung dazu. Und ich meine, sie trägt ja auch für sie ungewohnte Kleidung noch dazu. Und das, ja, sehr unangenehm.
Ja, da habe ich so in dem Moment so überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also ich bin halt zwar mal als Kind, meine Cousine hatte ein Pferd, da mal mitgeritten. Halt irgendwie, wie man halt so als kleines Kind mal, ne, vorne wie mit am Sattel mitreitet. Aber halt, weiß ich nicht. Nicht so, dass da irgendwas wund gewesen wäre am Ende. Zumindest nicht, dass ich mich dran erinnern könnte.
Naja, du bist ja nicht regelmäßig jeden Tag für mehrere Stunden.
Das sowieso. Nee, also weiß ich nicht. Höchstens mal eine Stunde am Stück oder so. Allerhöchstens. Ja, und außerdem leidet sie neben diesen offensichtlichen körperlichen Problemen, leidet sie auch so ein bisschen unter Einsamkeit und ja auch Drogos nächtlicher Behandlung, weil der ignoriert sie gefühlt den ganzen Tag, nur um dann abends halb betrunken hier ins Zelt zu kommen, einmal über sie drüber zu rutschen und dann einzuschlafen. Ja, oder abzauen, ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Nee, wie du auch gesagt hast, dass er dann wenigstens noch schnarcht. Also er erfüllt okay, alle stimmt. Klischees.
Ja.
Immerhin.
Also, sagen wir mal ganz ehrlich, an dieser Stelle ging mir das Lied Männer sind Schweine durch den Kopf. Ich erinnere mich noch ziemlich genau, dass wir im letzten Daenerys-Kapitel noch darüber gesprochen hatten, am Gegenende, wie, ja, fast schon zärtlich uns Khal Drogo vorkam und behutsam im Umgang mit ihr. Offensichtlich hat sich das inzwischen gelegt. Und ja, er ist ganz der Klischee-Typ. Und das macht sie ja nicht besonders glücklich. Tatsächlich geht es so weit, dass sie sich an einem Tag sogar ja das Leben nehmen möchte. Oder zumindest an dem Punkt ist, wo sie dazu bereit ist. Und vielleicht nochmal, wir hatten schon den Disclaimer, aber wenn ihr irgendwie so Gedanken habt, guckt bitte unten in die Shownotes, da sind Telefonnummern, wendet euch da bitte hin, redet mit Menschen. Wartet nicht darauf, dass ein Drachentraum kommt, weil das ist das, was Danny hier passiert. Sie hat nämlich wieder einen Traum von einem Drachen, allerdings diesmal ohne ihren Bruder. Allerdings das auch einen ziemlich seltsamen Traum.
Könnt ihr euch erinnern, es gab ja nach dem letzten Daenerys-Kapitel so ein bisschen den Diskurs, was der Traum mit ihrem Bruder und dass der irgendwie in dem Traum verschwindet. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Kennt ihr das, wenn ihr einen Satz beginnt und dann mittendrin irgendwie den Anfang vergesst? Also ja. Es gab einen Diskurs darüber, dass der Bruder ja irgendwie verschwunden ist und ich war der Meinung, oder für mich hat es sich so ergeben oder so lässt es sich so interpretieren, dass der Drache den Viserys-Drachen halt ersetzt. So. Und für mich hat sich das so ein bisschen hier noch bestätigt, weil es halt jetzt nur noch diesen Drachen gibt. Aber das muss jetzt nicht heißen, dass das jetzt genauso ist, wie ich das interpretiere. Das will ich so nicht sagen. Ja. Aber für mich hat sich das so ein bisschen bestätigt, dass, weil sie den Bruder ja auch nicht braucht. Und gut, der war jetzt auch nicht nötig hier für diesen Traum. Aber für mich hat sich das so dargelegt.
Ja, ich finde den Traum halt insofern spannend und interessant, weil dieser Traum, wenn man sich dessen Beschreibung mal anhört, im ersten Moment gar nicht so positiv klingt oder wie man sich das vielleicht vorstellt. Weil der Traum letztlich der ist, dass sie von diesen Drachen verbrannt wird.
Ja, ihre Haut schmilzt und brennt und so, aber sie merkt es nicht.
Ich möchte dazu folgende Textzeile einmal kurz zitieren. Sie fühlte, wie ihr Fleisch verbrannte und verkohlte und sich ablöste, fühlte, wie ihr Blut verkochte und verdampfte und dennoch spürte sie keinen Schmerz. Sie fühlte sich stark und neu und wild. Ich weiß nicht, ob ich mich so fühlen würde. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich so fühlen würde, wenn mir das Fleisch schon in den Knochen brennt, aber naja.
Du bist ja auch keine Drachenkönigin.
Das stimmt.
Ja.
Das bin
willst
ich nicht.
Vielleicht mal eine werden.
Du, wenn das mit den aktuellen Temperaturen, also mit den zumindest vergangenen Temperaturen, inzwischen haben wir ja wieder zumindest hier bei mir akzeptable 18 Grad. Aber wenn hier nochmal an die 40 Grad kommen, dann überlege ich tatsächlich vielleicht doch mal eine Ausbildung zur Drachenkönigin zu machen. Oder so eine Umschulung oder so.
Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt.
Seien wir doch mal ehrlich, das ist doch nicht mehr feierlich.
Nee.
Und ich bin halt da doch eher so Fraktion Norden und Eismauer und so. Also im Notfall, wenn es mir doch zu kalt wird, kann ich mich halt dick anziehen. Aber irgendwann kann ich halt keine Kleidung mehr ausziehen, sondern ich muss anfangen, mich zu häuten. Dann kommen wir wieder in Regionen von wegen Fleisch ablösen und so. Ja, das brauche ich alles nicht. Bevor wir jetzt hier zu sehr in irgendwelche makaberen Gefilde kommen. Ja, nach diesem Traum geht es ja tatsächlich deutlich, deutlich besser. Denn sie fasst neuen Mut, findet in sich neue Stärke. Und ja, selbst die Schmerzen lassen nach und sie wird nach und nach eine bessere Reiterin. Dadurch, also dass sie nicht mehr diese Schmerzen und so weiter hat, gelingt es ihr auch plötzlich, die Schönheit der Landschaft um sie herum viel besser anders wahrzunehmen und sich auf das Reiten zu freuen. Und auch die Nächte mit Drogo waren dann nicht mehr ganz so schlimm. Zumindest konnte sie die etwas genießen und es wird geschrieben, dass sie nicht mehr nur von Schmerzen oder aus Schmerzen schrie, was irgendwie trotzdem noch nicht so ganz das ist, was ich mir vorstellen möchte. Oder wie seht ihr das?
Ja, es ist wieder noch schlimmer.
Ja, genau. Ja, jedenfalls steht sie dann da unten am Hügel. Wir verlassen quasi ihre Erinnerung an die Reise wieder. Sie steht da unten in dem Hügel, in dem Gras. Ja, und plötzlich kommt da ihr Bruder an, total rasend vor Wut und stellt sie zur Rede, wie sie es wagen könnte, ihm irgendwas zu befehlen. Er ist doch der Drache und alles. Oh Gott, Viserys.
Oder wie ich nenne, ja. Oder wie ich ihn nenne, der cholerische Wicht.
Und tatsächlich fällt ihr bei seinem Anblick auf, wie sehr sie in ihrer dothrakischen Kluft ja zu den Dothraki zu gehören scheint, während ihr Bruder in Samt und Seide und Leder gekleidet ist, ganz wie es quasi von zu Hause aus der Vergangenheit gewohnt ist. Und wie gut sie sich bei diesen, ich sag mal, Umweltbedingungen, Temperaturen etc. fühlt, während ihr Bruder halt irgendwie verschwitzt und verklebt ist und naja, es passt halt einfach nicht dahin.
Ich finde diese Kontraste so schön, weil ihr Bruder ist so abgehoben und es wird so fast schon poetisch beschrieben, wie sie sich erdet, dass sie halt ihre Schuhe auszieht und ihre Zehen halt in die Erde gräbt und dass sie halt wirklich irgendwie so eins wird mit dem Land und dass sie sich auch zugehörig fühlt. Sie erkennt einfach die Schönheit des Landes, der Erde und des Lebens und sie findet sich halt auch wieder und sie durch den Traum bekommt sie ja auch Stärke oder fühlt die Stärke wieder. Und diese Transformation ist so schön und fast schon poetisch. Also ich war sehr beeindruckt von den ganzen Beschreibungen und finde deswegen dieses Kapitel so unfassbar schön. Nicht nur, weil so viel auch mit Farben gearbeitet wird, weil das ist wirklich in diesem Kapitel wieder richtig, richtig krass viel. Aber auch so, weiß ich nicht, diese Wahrheit, die sich da durchzieht und wie sie sich halt wiederfindet. Sie findet halt wirklich zu sich zurück. Und das ist wahnsinnig schön beschrieben.
Ja, und das ist, finde ich, in Anbetracht dessen, was ihr Bruder da abzieht, eine absolute Glanzleistung. Denn der geht sie halt dermaßen an, brüllt sie an, er würde sich von ihr nichts befehlen lassen. Dann greift er ihr schon wieder an den Körper. Ich weiß echt nicht, was er hat. Warum er jedes Mal irgendwie in ihre Brüste greifen muss?
Ja, er zwickt ihr in die Brust. Warum? Also ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass er ausholt und ihr eine Backpfeife gibt oder sowas. Aber ja. Er zwickt sie in die Brust. Wie absurd ist das denn?
Ja, es ist halt wieder diese sexualisierte Gewalt. Und ich verstehe es nicht, ehrlicherweise.
Naja, aber also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre tatsächlich, dass man eine Backpfeife oder einen Schlag ins Gesicht auch danach noch sieht. Von draußen.
Das mag sein.
Und es ist ja einer der Intimbereiche. Das heißt, A, hast du ja nochmal eine Verletzung des Intimbereichs. Es ist etwas, was nicht sofort offensichtlich ersichtlich ist. Und es ist natürlich ein höchst sensibles Körperteil.
Ja. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass es ein Stück weit degradierender anfühlt. So angegangen zu werden als nur eine Backpfeife.
Ja.
Also zumindest würde ich mich so fühlen an ihrer Stelle.
Ja, auf jeden Fall sehr unangenehm.
Ja, und sie reagiert eigentlich ganz so, wie ich auch reagieren würde und schubst ihn halt weg. Sie schubst ihn halt heftig von sich, stößt ihn weg. Allerdings bemerkt sie in dem Moment auch, dass sie eigentlich gar keine so richtige Angst mehr vor ihm hat.
Das fand ich auch schön. Da stand ja irgendwie, er ist eine, was war das, bemitleidenswerte Gestalt oder so.
Ja.
Und dann erkannte sie, dass er das eigentlich schon immer war.
Es kommt nämlich noch dazu, dass einer ihrer Leibwächter aus ihrem Haus ankommt, nämlich Joko, und ja, ihm quasi die Peitsche mit einem Schlag um den Hals wickelt. Auf der einen Seite fühlt sich bestimmt nicht toll an, auf der anderen Seite, ich glaube, er hat's verdient.
Naja, er hat's verdient, genau. Punkt.
Ja, jedenfalls erkennt sie dann in diesem Moment tatsächlich, dass ihre Angst vor Viserys weg ist. Und ja, dass er halt immer schon ein Wicht war. Und deshalb befiehlt sie auch, dass ihr Bruder nicht verstümmelt wird, obwohl einer ihrer Reiter vorschlägt, man könnte ihm noch einfach ein Ohr abschneiden.
Naja, die erste Frage ist ja, sollen wir ihn töten? Und dann ja. So, nee, ich möchte nicht. Und dann so, ja, sollen wir vielleicht mein Ohr wenigstens abschneiden, weil ich habe viele.
Ja.
Nee, er soll nicht verstümmelt werden.
Er kommt wenigstens ein Ohr, bitte. Also der muss ja irgendwie leiden.
Naja, das, was dann passiert, das kommt ja seelischer Verstümmelung schon nahe.
Ja, gut, das, ja, tatsächlich sagt sie, nee, ich möchte nicht, dass ihm was passiert. Allerdings darf er nicht mehr auf seinem Pferd reiten, sondern muss laufen. Etwas, was unter den Dothraki, ja, ein Noko ist. Als Reitervolk, da läufst du nicht. Und wenn du läufst, dann bist du ein Nichts.
Ja, Chapeau, Daenerys. Also da hat sie wirklich irgendwie erkannt ihre Position und sie hat sich ja wirklich irgendwie mit der Kultur und so auseinandergesetzt und gelernt. Und das fand ich sehr, sehr cool.
Ja. Ich finde auch tatsächlich in dem Moment besonders Jorah interessant, der ja eigentlich sich Viserys verschworen hatte, ihm zu dienen, ihm zu helfen. Und tatsächlich ist es so, dass Viserys Jorah auffordert, sowohl seine Schwester als auch die umstehenden Dothraki alle abzuschlachten. Was Jorah gekonnt ignoriert.
Ich stelle mir das so richtig lebhaft vor.
Demonstrativ ihren Befehl auch wiederholt.
Ja, ich stelle mir das so richtig lebhaft vor, wie er so Viserys anguckt, dann nochmal zu ihr rüber, dann vielleicht noch dazwischen irgendwie auf den Hral guckt und denkt so, nee. Also, nee, das, nee.
Also, mal davon abgesehen, dass das tatsächlich einer der sympathischeren Momente dieser Figur ist. Es ist natürlich auch absolut clever, weil ist der Einzige, der nicht auf der Seite der Dothraki in dem Moment stünde dann, ne? Er hätte halt keine Chance.
Er ist seine Haut sich halt am nächsten.
Ja, natürlich. Ja, im Gespräch mit Jorah fragt sie ihn dann auch, ob sie nicht vielleicht doch den Drachen geweckt haben könnte. Wobei Jorah feststellt, dass ja ihr älterer Bruder Rhaegar, der ja in der Rebellion mit Robert gestorben ist, der letzte Drache war. Und das finde ich so lustig, wie er es beschreibt. Viserys ist nicht mehr als der Schatten einer Schlange.
Ja, also bei einer Schlange auch gerade so dieses Winseln dann. Also ja. bitte nicht. Und dann mich widern solche Leute an.
Ah, absolut.
Also wenn ich eine große Klappe habe, dann muss ich auch dazu stehen.
Ja. Jedenfalls erkennt sie in dem Moment auch, dass Viserys, oder realisiert sie, begreift sie für sich in dem Moment, dass Viserys gar kein guter König wäre. Allerdings ist sie zumindest innerhalb dieses Gespräches noch so ein bisschen in der Idee gefangen, dass ihr Bruder ja einen Anspruch hat und dass die einfachen Leute in Westeros heimlich auf seine Rückkehr warten und irgendwie Drachenbanner nähen und heimlich zu den Göttern beten, dass er zurückkommt. Und Das hält sie dann auch Jorah irgendwie vor und er rückt ihr dann so ein bisschen den Kopf zurecht und sagt, ja, den einfachen Leuten ist das eigentlich scheißegal. Die sind froh, wenn sie irgendwie eine gute Ernte haben und wenn man sie in Ruhe lässt. Wer auf dem Thron sitzt, ist denen doch wurscht. Ja, das ist so, weil, ne, also welchen Namen der Mensch da auf dem Thron hat, das kann die ja nicht, also braucht die ja nicht zu interessieren. Und ja, die sehen sich halt, wie gesagt, nach Ruhe, nach Frieden. Und dann fragt Daenerys, wonach sich Ser Jorah sehen. Und er meint halt, dass er sich ja danach sehnt, zurück in seine Heimat zurück zu können. Wir wissen ja inzwischen, er hat Sklaven verkauft, er wurde deshalb verbannt. Ist halt, beziehungsweise nicht verbannt, er ist halt geflohen, weil er eigentlich eine Strafe hätte erwarten müssen. Aber naja, er ist halt doch, wie wir in diesem Kapitel sehen, nicht besonders der Loyalste. Und ja, auch sie gibt zu, irgendwie von ihrer Heimat zu träumen. Allerdings sieht sie nicht, wie Jorah ihr vorschlägt, die Dothraki in dem Moment als ihre Heimat, sondern eben träumt sie von Westeros, von Königsmund, vom Roten Bergfried, von Drachenstein. Und was ich so besonders finde, ist, sie träumt immer von dieser roten Tür. Dieser roten Tür des Hauses, wo sie in Braavos mit ihrem Bruder vor Ewigkeiten mal gewohnt hat, als Kind, auf der Flucht. Aber in ihrer Vorstellung haben halt all diese Gebäude rote Tür. Eben das, was sie aus ihrer Kindheit kennt. Fand ich bezeichnend.
Ist auch irgendwie, also sehr, ja, wie du sagst, bezeichnend halt, weil so eine Tür, sie war ja auch eher eingeschlossen, ne? Und
ja, ja.
Aber Türen können sich halt auch öffnen und so, ne? Also ich find's
ja
sehr interessant in Bezug auf Daenerys.
Jedenfalls, wenn sie so über ihre Heimat nachdenkt, erkennt sie, ja, mit Viserys, mit meinem Bruder, komm ich da nie hin. Beziehungsweise er wird nicht da derjenige sein, der uns dahin zurückbringt. Und das, finde ich, ist schon ein Schritt, dahin zu kommen, also zu dieser Erkenntnis zu gelangen, dass er ein Idiot ist.
Und was für einer.
Ja.
Gut, soll ich mal weitermachen, Lennart?
Gerne, gerne.
Also, nachdem diese ganzen Gedanken und Demütigungen des Bruders ja stattgefunden hat, reitet sie davon und erreicht am Abend das Khalasar. Ich glaube, da wird Lennart auch nachher noch ein paar Worte zu verlieren, zumindest wenn ich richtig gespickt habe.
Ja.
Und dort ist ihr klar, dass sich die Demütigung ihres kleinen Bruders, warte mal, ist das der kleine Bruder? Das ist der große Bruder, oder?
Nee, er ist tatsächlich älter.
Genau. Dass die Demütigung ihres großen Bruders sich schnell herumsprechen wird, denn im Lager gibt es bekanntlich keine Geheimnisse. Das war ja auch in der Geschichte oder in der deutschen Übersetzung so witzig. Viserys wird ja nun als Fußgänger gezählt. Und
ja.
Alle werden es wissen. Und ich dachte mir, ich habe im ersten Moment gar nicht gecheckt, was ich meine. Ich sage, Fußgänger ist auch nichts Schlimmes. Ich bin auch ein Fußgänger. Ist ja von ja, aber für ein Reitervolk, wie du ja gerade auch angedeutet hattest, Lennart, ist natürlich mit die größte Demütigung, wenn man seine eigenen Füße benutzen muss und nicht mehr die Hufen der Pferde unter sich hat. Und wie dem auch sei, sie kommt dann irgendwann in ihr Zelt am Abend und die letzten roten Strahlen der Sonne fallen auf die Dracheneier. Und für einen Moment wirkten sie, als seien sie von Flammen erfüllt, hatte ich den Eindruck. Und Dany berührt das schwarze Ei und merkt, dass es warm ist, fast schon heiß. Und ja, sie redet sich halt auch ein, das kommt halt alles nur von der Sonne, schließlich sei ein Drachen tot, wie man ihr ja immer gesagt hat. So ganz loslässt sie das aber nicht. Ja, Entschuldigung.
Und das schwarze Drachenei hat die gleichen Farben wie der Drache aus ihrem Traum.
Oh, ein Omen oder wer weiß?
Schwarz-rot. Wir bleiben gespannt.
Beim Bad fragt Dany ihre Dienerin, ob sie jemals einen Drachen gesehen hätten. Und Iri und Chiki erklären, Drachen seien längst ausgestorben. Mensch, weiß sie denn gar nichts, diese Dany. Dany erinnert sich, dass der letzte Drache der Targaryen vor etwa anderthalb Jahrhunderten gestorben sein sollen. In der Zeit Aegons dem Dritten, der Drachentöter wurde er genannt. Trotzdem fragt sie sich, ob es im Osten vielleicht noch Drachen geben könnte. Denn im Osten hat sie immer Geschichten über Zauberer, seltsame Wesen und dunkle Künste gehört. Dann erzählt Doria eine andere Geschichte, und zwar ein Händler aus Quarth hat ihr berichtet, der Mond sei ein Ei. Und meine erste Assoziation damit war, der hat die schlechteste Doctor Who-Folge der Welt gesehen, wo der Mond ein Ei war.
Wer weiß.
Und einst soll es nämlich zwei Monde gegeben haben. Einer sei der Sonne zu nahe gekommen, durch die Hitze zerborsten und tausende Drachen seien daraus hervorgeströmt. Und das ist nämlich auch die Erklärung, warum Drachen Feuer speien. Ihre beiden anderen Dienerinnen lachen darüber und widersprechen, der Mond sei kein Ei, sondern die Frau der Sonne. Doch Dany beschäftigt der Gedanke irgendwie weiter. Mond, Eier, Drachen.
Ich finde tatsächlich diese Beschreibung, dass die Drachen das Feuer der Sonne tranken. Ich finde, das ist so ein starkes Bild.
Ja.
Das erinnert mich daran, dass ich erfahren habe, wie überhaupt diese Drachen entstanden sind. Jetzt glänze ich wieder mit meinem tollen Halbwissen, weil für mich ist es immer noch Hörensagen. Aber es wird gesagt, dass die Drachen, wie wir sie halt so kennen aus Westeros, sind durch Magie entstanden, weil es gab einmal diese schlangenartigen Drachen und wie Wyvern und ich weiß jetzt nicht mehr wer oder so, hat das irgendwie kombiniert mit Magie und daraus sind dann die Drachen entstanden, die wir dann
tatsächlich
jetzt
ist das eine der Ursprungslegenden, wie die Drachen entstanden sein könnten, weil in Valyria gibt es eben die Wyvern, das sind ja wie die Drachen geflügelte Echsen, die allerdings kein Feuer spucken können. Und dann gibt es tief in den Vulkanen von Valyria die sogenannten Feuerwürmer oder Fireworms, die eben, ja, das sind so arm- und beinlose große Schlangen, die eben nicht nur in der Lava leben, sondern auch Feuer spucken können. Da sagt die Legende, die wurden mit Magie gekreuzt und daraus seien Drachen entstanden.
Fand ich sehr interessant.
Wer weiß. Ich finde, es ist auch eine sehr interessante Entstehungsgeschichte. Aber da fällt mir gerade noch so ein kleiner funny Side-Fact zu ein. Denn Drachen in Westeros haben zwei Beine und zwei Flügel. Während in sehr vielen anderen Fantasy-Universen Drachen häufig vier Beine und zwei Flügel haben. Was George R. Martin irgendwann mal damit begründet hat, dass es halt keine Wirbeltiere mit sechs Gliedmaßen gibt. Was ich auf der einen Seite lustig finde, auf der anderen Seite ist es halt ein sehr biologistischer Ansatz für eine Fantasy-Welt.
Ja.
Weil, seien wir mal ehrlich, Drachen, also es gibt halt auch keine Tiere, also es gibt Tiere, die können fliegen, aber die können halt nicht Feuer spucken und schon gar nicht so große Echsen mehr. Und tatsächlich ist die Anzahl der Beine bei Drachen für George R. R. Martin auch so ein kleines Trigger-Thema, denn in den Serienumsetzungen und tatsächlich auch auf einigen Buchcovern hat sich ein vierbeiniger Drache eingeschlichen.
Skandalös.
Was George R. R. Martin in mehreren Blogposts, ja, ich sag mal fast schon zur Weißglut betrieben hat. Zumal er sagt halt sinnbildlich oder sinngemäß, wenn das irgendwie ein Legendenfabeltier wäre, so wie bei uns, dann könnte man ja vielleicht noch argumentieren, dass man sich eben darüber streitet, wie viele Beine die haben. Aber die Menschen in dieser Welt haben halt Drachen tatsächlich gesehen, die sind real. Die können die Beine zählen.
Ja.
Und die würden halt keine Drachen mit vier Beinen machen, weil die gibt's da nicht. Und ja, find ich immer sehr lustig.
The more you know.
Ja, aber machen wir weiter.
So, erstmal vielen Dank für dieses Drachen-Exposé. Und es erinnerte mich noch so ein bisschen an das, was Tolkien ja auch sagt, dass die Sachen natürlich in der Geschichte stimmig sein müssen und was für ihn ja die Fantasy ausmacht. Also diesen Gedanken kann ich schon von George R. R. Martin nachvollziehen. Andere Gedanken nicht. Da kommen wir jetzt auch im Weiteren des Kapitels noch drauf. Und zwar ist Danny später mit Doria und spricht noch lange mit ihr. Und dann passiert etwas. Und zwar in der Nacht wartet sie dieses Mal bewusst auf Khal Drogo. Und als er ankommt, um das allabendliche Ritual aus seiner Sicht durchzuführen, führt sie ihn hinaus ins Mondlicht. Denn, das wissen wir mittlerweile, für die Dothraki müssen wichtige Dinge unter freiem Himmel geschehen. Und auch anders als bisher war, dass dieses Mal Dany nicht passiv agiert, sondern als Drogo sie umdrehen will, hält sie ihn zurück und sagt, Zitat, heute Nacht will ich in euer Gesicht sehen, Zitat Ende. Und damit übernimmt sie das erste Mal selbst die Kontrolle über diese Begegnung. Sie spürt die Blicken der anderen im Lager, doch es kümmert sie, finde ich, 5 Cent. Für sie zählt nur Drogo und in seinem Blick erkennt sie etwas, das sie bisher noch nie gesehen hat, und als er dann zum Höhepunkt kommt, schreit er auch oder ruft auch ihren Namen. Am Ende des Kapitels, ist ein bisschen Zeit vergangen, ist das Kalasar bereits auf der anderen Seite des Dothrakischen Meeres und ich wieder und Namen, Jik, oder wie spricht denn das aus?
Jiki
bemerkt die Wölbung an Dannys Bauch und sagt ihr, dass sie ein Kind erwartet. Und Dany antwortet ruhig, ich weiß, es ist ihr 14. Namenstag. Und damit endet also auch mit diesem Wort, es ist ihr 14. Jahrestag und ich weiß, damit endet auch das Kapitel. Und das sind halt einfach so Sachen, ich weiß, in Story, wir hatten einen Disclaimer im Vorfeld, aber ich kann da einfach meinen Gerechtigkeitskompass nicht nicht abschalte. Ich merke einfach, dass ich da ein massives Problem mit habe.
Tatsächlich, in diesem Kapitel ging mir das auch sehr stark so. Und ich weiß nicht, also mir war ihr Alter in diesem Kapitel durchaus bewusst. Aber alleine dieser letzte Satz von wegen, ja, es war ihr 14. Namenstag. Ich finde, der fühlt sich halt nochmal an wie so ein Schlag in die Magengrube. Oder?
Ja, sehe ich ganz genau so.
So nochmal unter die Nase reiben.
Ja, also ich finde auch wirklich der letzte, also das Kapitel ist noch in Ordnung bis zu diesem letzten Satz. Also ja. Es gibt Leute, die werden auch damit schon Schwierigkeiten haben. Es gibt Leute, und ich glaube, es kommen auch nachher noch Kapitel, die ja auch vor allem gewaltmäßig noch drastischer beschrieben werden und Co. Aber die Art und Weise, wie es hier jetzt die komplette Akt beschrieben wurde und auch ja eine Vergewaltigung am Anfang des Teils ja noch sehr umschrieben wurde, dass man da mal so querlesen könnte, wenn einem das zu viel wird. Aber so zu dieser, es ist ihr 14. Namenstag, war für mich einfach nochmal so ein Schlag in den Magengrube.
Ja, das ist so, oh, nee.
Ja, generell ist das ein schwieriges Thema. Also ich kenne das oder ich beschäftige mich fast tagtäglich mit sowas oder muss mich damit auseinandersetzen, weil ein Teil meiner Familie ist halt indisch und in Indien gibt es halt immer noch die arrangierten Ehen. Und das ist sehr, sehr schwierig und viel zu real. Und da hat mich das dann auch daran erinnert. Und das ist halt ein Ding, das existiert halt heute noch. Und bah, nee, also uff.
Ja, mag man sich in unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft fast gar nicht vorstellen. Beziehungsweise da liest man dann solche Geschichten und denkt vielleicht mit so einem mehr oder minder wohligen Schauer bei also jetzt nicht zwingend dabei wohlig, aber bei so, ich sag mal, Gewaltszenen und so Gewaltexzessen denkt manche so, ja, irgendwie cool, alte Vergangenheit und Fantasy und da geht das schon alles, aber dass Teile davon für gar nicht so wenige Menschen heute noch Realität sein können, das vergessen, glaube ich, sehr viele.
Aber ich finde, wir müssen gar nicht so weit zurückgehen. Vergewaltigung in der Ehe ist in Deutschland rechtlich in der Form erst strafbar seit 1997.
Ja.
Davor haben über 25 Jahre lang Politikerinnen, Frauenrechtlerinnen gekämpft für eine Änderung des Gesetzes. Bis dato existierte der rechtliche Kontext von ehelichen Pflichten. Unter eheliche Pflichten hatte ich in meiner Kindheit immer gedacht, so wäre dieses, na, die Frau muss kochen, es muss immer aufgeräumt sein und so. Aber damit war
ja
der Grundsatz zur sexuellen Gemeinschaft, dass dieser verpflichtend war, dass der Mann ein Recht auf Sex hatte. Und wenn zu dem Zeitpunkt ein Ehemann seine Frau zum Sex zwang, wurde dies juristisch meist sogar nur als Nötigung oder Körperverletzung gewertet, aber nicht als Vergewaltigung, was einen viel größeren Strafrahmen hatte.
Tatsächlich noch viel krasser. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wann das geändert wurde in deutschem Recht. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt war es so, dass wenn die Frau nicht wollte und ihrem Mann den Sex letztlich verweigert hat, dann war das ein Grund, die Ehe schuldig zu scheiden. Und dann hat sie halt nichts gekriegt. Gar nichts. Kein Unterhalt, kein Nichts.
Das ist einfach unvorstellbar.
Ja, also, und das ist noch keine 50 Jahre her. Also ich weiß, meine Großeltern wurden tatsächlich noch schuldig geschieden. Allerdings lag das an meinem Großvater, weil der Scheiße gebaut hat. Aber, naja. Ja, nee, das stimmt. So weit weg müssen wir da gar nicht schauen. Ja, ich sag mal so, verzeiht mir vielleicht diesen kleinen politischen Schwenk, aber wir wissen alle, wessen Bundeskanzler damals dagegen gestimmt hat, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar wird.
Ja, ich will jetzt auch absolut kein Fingerpointing. Ich bin froh, dass es diese Regelung nicht mehr gibt.
Absolut.
Und das ist halt
einfach. Ich bin da durchaus für Fingerpointing.
Ja, ich finde, an dieser Stelle bringt es nur nichts. Man hätte es machen können, wenn sie es erfolgreich geschafft hätten, dann kannst du sagen, so, das ist deren Schuld. Aber man hat es trotz den Widerständen aus höchster Ebene trotzdem durchgesetzt. Das ist halt eben das, was ich meine mit meinem Wertekompass. Wenn ich dann lese, dass hier es eine mehrfache Vergewaltigung einer weit minderjährigen, ja zu dem Zeitpunkt ja wahrscheinlich noch nicht mal strafmündigen, also nach deutschem Recht, noch nicht mal strafmündigen Person.
Ja, also nach deutschem Strafrecht wäre sie ein Kind gewesen. Es wäre nicht nur sexueller Missbrauch einer Jugendlichen, sondern eines Kindes gewesen. Ganz klar.
Und da ist es halt einfach so, was mir so das eigentlich sehr interessante Kapitel einfach nochmal so ein komplett, ja, unten durch ist.
Ja.
Und deshalb passt mein Wort zum Kapitel auch in mehrfacher Hinsicht. Und zwar wäre mein Wort des Kapitels Wandlung.
Okay. Ja.
Sowohl die
sehr Wandlung. Sehr schöner Übergang auch.
vor allem die Wandlung von Daenerys, von ich kann nicht reiten, es tut alles weh zu selbstbestimmten, ich nenne es jetzt trotzdem mal Frau und nicht Kind, die ihren Willen durchsetzt, also im vertretbaren Rahmen. Und die Wandlung der Geschichte von einem eigentlich sehr interessanten zu einem, boah, ich habe eigentlich keinen Bock auf dieses Kapitel.
Ja. Tatsächlich tatsächlich schlägt mein Wort in eine einigermaßen ähnliche Kerbe, auch wenn es vielleicht nicht auf so ganz auf meine, ich sag mal, privaten Gefühle, was dieses Kapitel angeht, trifft, ist tatsächlich Emanzipation. Weil ich glaube, dass genau das ist, was Dany in dem Moment für sich privat durchmacht. Weil sie sich nicht nur, ja, sie wird halt letztlich erwachsen, selbstständig, löst sich halt nicht nur von ihrem Bruder, sondern übernimmt eben auch die aktive Rolle in ihrer Beziehung mit Drogo. Und ja, weiß ich nicht, zieht sich da die Hosen an oder wie man das ausdrücken möchte. Und ich denke, das ist ultra wichtig für sie, für ihre Charakterentwicklung.
Ja.
Ja, definitiv.
Dass sie da eben nicht mehr das Opfer ist.
Und bei dir, Tatjana?
Ich stimme euch beiden dazu und ich hatte ja auch schon am Anfang der Folge gesagt, dass mir ihre Transformation so gut gefällt und wie das beschrieben wurde. Und neben Transformation habe ich noch zwei andere Worte, nämlich Erkenntnis und Erwachen, weil sie wird ja auch so gesehen reif, nicht nur was ihr Wesen anbelangt, ihr Verstand, sondern sie erwacht auch sexuell. Sie findet ja Gefallen darin oder daran. Und das wird halt auch so dargestellt, auch als Selbstbewusstsein. Also sie findet ja völlig zu sich wieder und steht halt jetzt da als Gleichberechtigte. Und das finde ich einfach richtig, richtig stark.
Tatsächlich passt dein Erwachen sogar noch auf einer Ebene. Weil es passiert ja letztlich nach
ihrem oder durch ihren Traum. Nicht spoilern.
Ich spoiler doch gar nicht.
Ach so, ich
passiert halt durch ihren Traum, den sie hat in diesem Kapitel.
Ja, da erwacht ein Drache, und aber es ist nicht wie genau. Viserys.
Nein, es ist so gar nicht wie Viserys. Weil der ist halt, weiß ich nicht, ich würde halt nicht mal sagen, er ist der Schatten einer Schlange, er ist höchstens der Schatten eines Wurms. Eines sehr, sehr kleinen Wurms.
Ja, eines das
sehr,
ist
sehr
wie
kleinen,
so, also
armseligen Wurms.
Ich habe mir das so richtig vorgestellt, wie er da so vor sich hin stapft und wettert wie das HB-Männchen, falls das noch jemand kennt.
Ja, das ist eine sehr gute Analogie. Das war das Wort, was mir gerade gefehlt hat. Ja, aber gut. Wer kommt denn alles in diesem Kapitel vor, Tatjana?
Ja, also es sind wieder mal nicht viele Charaktere, die aktiv an dem Kapitel beteiligt sind. Wir haben zum einen die Geschwister Targaryen, Daenerys und Viserys, Prinz und Prinzessin im Exil. Dann haben wir den Ser Jorah Mormont, die Mietklinge aus Westeros und Gefolgsmann von Viserys. Wir haben natürlich den Khal Drogo.
Ist er denn noch Gefolgsmann von Viserys?
Ja.
Jetzt vielleicht nicht mehr.
Ja, also vorgegebener Gefolgsmann vielleicht. Ich meine, es war keine schlechte Entscheidung von ihm. Auf jeden Fall darf er noch ein bisschen länger leben.
Ja, für seinen Hals die gesündere.
Ja, richtig.
Definitiv. Wir kommen tatsächlich in einem zukünftigen Daenerys-Kapitel auch noch zu, ich sag mal, tödlicher Gewalt. Und ich sag mal so, ich könnte mir vorstellen, dass Jorah vielleicht schon ähnliche Grausamkeiten vor Augen hatte und sich gedacht hat, ach nee, du lass mal.
Ja, also puh, ich hätte es mir auch mehrfach überlegt, ob ich das dem Befehl Folge geleistet hätte. Nein. So, neben Khal Drogo hatten wir natürlich auch Iri, Chiki und Dorea da. Das sind die Mägde von Dany. Dann haben wir Und jetzt kann ich mich tatsächlich an die Aussprache gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, Jogo und Karo oder Quaro?
Quaro hätte ich jetzt gesagt.
Ja. Quaro, ja.
Quasi.
Natürlich die Krieger aus Dannys Leibgarde. Und es war die Rede von einigen Charakteren, nämlich von Illyrio Mopatis. Das ist der Magister, an den wir uns erinnern, der reiche Händler aus Pentos und Gastgeber der Exilgeschwister. Dann war die Rede von Rhaegar Targaryen, der älteste Sohn von Aerys dem Zweiten und dessen Erbe. Und der ältere Bruder von Dany und Viserys, der im Kampf gegen Robert gestorben war. Wir erinnern uns in der Rubinfurt, da hat er ja seine Edelsteine verloren.
Ja, da wo Arya noch nach Rubinen suchen wollte.
Ja, wir haben gehört von Aegon dem Ersten und Aegon dem Dritten. Ja, beide Vorfahren der Targaryens und
ja,
und ehemalige Könige. In Anführungszeichen echte Drachen, nicht so wie der Wurm.
Aber ich fand's überraschend, wie wenig Charaktere und Häuser in diesem Kapitel vorkamen.
Definitiv.
Ja. Ja, hier wird, also deswegen war ich so begeistert und gehypt auf diese Folge. Man erfährt so viel mehr über das Land. Und ja, da habe ich für mich selbst eine Erkenntnis bekommen. Ich bin so eine richtige Buchtouristin geworden, weil ich komme gleich noch zu den Kreaturen des Kapitels. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich etwas über ein Land erfahre. Ich sehe mich da wirklich richtig wie so ein Tourist mit Brustbeutelchen und Sonnenhut und Touristenkleidung, ne, wie ich so neben Daenerys herlaufe und das Land entdecke für mich.
Ja, und genau, schön mit Sandalen und Tennissocken.
Richtig, genau.
Und so ein Bierhelm.
Nee, ich sehe mich da wirklich mit so einem Fernglas und einer Kamera und so, ne, also so richtig Touri. Und wie ich da irgendwie mir das Land anschaue und ich bin richtig begeistert. Und ich freue mich auch jedes Mal wieder auf das nächste Daenerys-Kapitel, weil ich ganz genau weiß, es wird wieder bunt, es wird lebendig, lebhaft und interessant. Unter anderem nämlich auch, weil hier wieder so viel die Tierwelt beschrieben wird. Und ich bin richtig, richtig, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich bin richtig, ich freue mich da richtig drauf, so jedes Mal. Und die Tiere, die wir halt aktiv erleben, sind natürlich die Pferde, ne? Die silberne, das junge Pferd von Daenerys, was sie halt zur Hochzeit geschenkt bekommen hat von Khal Drogo. Und dann werden halt noch verschiedene Tiere bzw. Kreaturen halt erwähnt. Allen angeführt die Drachen, ja, die feuerspeienden Flugechsen von einst. Und jetzt geht's aber in die Tierwelt, ne? Wir haben erwähnt Riesenhirsche, ja. Das ist ja schon, boah, da geht mir die Seele auf, ne? Das ist eine große Hirschart, die auf einem ausgestorbenen Hirsch beruht. Und der wurde etwa so groß wie ein Elch, aber doppelt so schwer und hatte auch ein viel größeres Geweih als all die heute lebenden Arten. Und ich weiß nicht, habt ihr das schon mal mitbekommen, dass es irgendwie viel mehr Todesfälle durch Elche gibt, als man eigentlich denkt?
Nee.
Ja.
Also,
doch.
Diese Tiere sind so mächtig, die machen dir so schnell den Gar aus, das ist krass. Und jetzt stellt euch nochmal einen Hirsch vor, der ist nochmal größer mit einem noch größeren Geweih. Was da los?
Ja. Und vermutlich auch noch mit einem noch größeren Temperament.
Ja, also, ne, wenn du nicht irgendwie durch deine eigenen Leute zu Tode kommst, dann vielleicht durch die Tierwelt.
Und was ich bei Elchen so krass interessant finde, ist, das sind halt so richtig wasseraffine Schwimmer und Taucher und alles. Das finde ich so krass. Also ich weiß nicht, das ist so, weiß ich nicht, wenn ich an einen Hirsch oder einen Elch denke, dann stehen die halt da irgendwo so rum und fressen so Pflanzen.
Ja, dann denkt man so automatisch an Wald, oder?
Ja, und nicht halt irgendwie an Wasser. Aber die leben halt da irgendwie in Nordeuropa und Nordamerika irgendwo, wo halt total viel auch zerklüftete Landschaft ist, wo überall so Wasser zwischendrin ist. So in so Fjorden und irgendwo da in Nordkanada, wo das alles so ganz viele kleine Inselchen sind und so. Finde ich total krass.
Oh, jetzt, wo du das so beschrieben hast, eigentlich möchte ich da jetzt hin. Da ist bestimmt auch kühler.
Das stimmt.
Ja, gehen wir lieber weiter. Es wurde geredet von gefleckten Tigern. Fand ich auch interessant, weil wir kennen ja Tiger nur gestreift. Aber hier haben sie halt Flecken.
Ich finde es auch seltsam. Warum? Also das. Ich verstehe nicht, warum gefleckte Tiger? Warum sagt man da nicht, weiß ich nicht, Waldjaguar zu oder so? Keine Ahnung. Ich finde gefleckte Tiger, ach, ich weiß nicht.
Ja, oder gefleckte Raubkatzen, keine Ahnung.
Ja, ich finde es auf jeden Fall cool.
Ja, dann hören wir von Lemuren, kennen wir ja selber aus unserer Welt, Halbaffen mit silbernem Fell. Gut, hier haben sie violette Augen. Und deswegen werden sie auch kleine Valyra genannt.
Weil die Valyra haben natürlich so als Trait so ein bisschen eben auch silbernes Haar und violette Augen. Und ich finde es irgendwie niedlich, diese kleinen Affenviecher auch so zu nennen.
Das stimmt, ja. Dann später im Kapitel werden noch Sphinxen erwähnt und Basilisken. Das sind ja auch eher so mythische Kreaturen, die kennen wir ja auch. Und ich finde es aber interessant, dass George R. R. Martin sich gesagt hat, ach, die Sphinxen und so, das übernehme ich jetzt mal so. Ja, warum auch nicht?
Tatsächlich finde ich den Namen Sphinx schon an sich cool. Weil ich weiß nicht, wie viele von euch sich mit griechischer Mythologie so ein bisschen auskennen. Da kommt dieses Ungeheuer nämlich her. Und das kommt von einem griechischen Wort, das ich jetzt hier nicht aussprechen werde, aber das so viel heißt wie erwürgen. Denn der Mythos dieser Kreatur ist wie folgt. Das Ding sitzt auf einem Felsen vor der Stadt Theben, stellt Reisenden, die da vorübergehen, eine Frage. Und wenn sie die Frage falsch beantworten, werden sie erwürgt. Das Ding sieht übrigens wie folgt aus. Es hat den Körper eines Löwen und die Brüste und den Kopf einer Frau. Manchmal auch den Schwanz, also den Schwanz in Form einer Schlange, je nachdem.
Ich muss da immer automatisch an die unendliche Geschichte denken.
Ja?
Keine Ahnung. Also natürlich, ne, man kennt ja die Statuen.
Ja.
Aber irgendwie mein Hirn will immer, geht immer zu dem Film zurück.
Boah, ich glaube, den Film habe ich nie gesehen. Ich habe neulich das Theaterstück gesehen.
Oh. Ist das gut?
Ja, war sehr gut.
Oh, jetzt bin ich neidisch.
Ich finde tatsächlich auch den Unterschied dann in der griechischen Mythologie und der ägyptischen Mythologie interessant, weil beide kennen eben diese menschenköpfigen Löwengestalten, während die bei den Griechen halt, ich sag mal, Monster sind. Also gefährliche Kreaturen, die Helden und Menschen zu Leibe rücken, ist es bei den Ägyptern das absolute, komplette Gegenteil. Da sind das halt so Wächterfiguren, wie man zum Beispiel an der großen Sphinx in Gizeh sieht. Ihr wisst schon, das Ding ohne Nase. Die sind tatsächlich in der ägyptischen Mythologie auch allesamt männlich und nicht wie bei den Griechen weiblich. Ein Schelm, wer da jetzt Böses denkt. Bei den Griechen sind die Frauen halt die Bösen. Man kann echt sehr viel Positives über die alten Griechen sagen, aber das waren leider alles dreckige Misogynisten. Ja, kommen wir weiter zu den Orten. Eine wunderbare Nicht-Überleitung. Wir sind natürlich im Dothrakischen Grasmeer unterwegs, der weiten Steppenlandschaft in Essos, mit unfassbar vielen verschiedenen bunten Grasarten. Und ich weiß nicht, habt ihr schon mal Gras blühen sehen? Ich noch nicht.
Ja, bei uns im Garten blüht der Grasen gerade.
Ach krass, cool.
Gibt ja verschiedene Gräser, also.
Ja, aber so ein normales Rasengras-Dingsbums. Ich weiß nicht mal, was das für eine Pflanze ist, genau. Also, das Zeugs, was man halt so im Garten hat. Aber, ja, krass. Dann sind wir natürlich kurz im Lager am Teich, oder, naja, was heißt kurz? Da sind wir dann auch irgendwann gegen Abend. Da macht das Kalasar auf seiner Reise kurz Rast. Es werden allerdings noch so ein paar Orte nebenbei erwähnt. Nämlich unter anderem die sagenumwobene mythische Stadt Aschai am östlichen Rand der bekannten Welt und die darüber liegenden Schattenlande, in denen es ja offensichtlich nicht nur sehr schattig ist, sondern in denen auch das sogenannte Geistergras wächst. Ein Gras, das höher ist als ein Mann auf einem Pferd, das alles andere Gras erstickt und dem Glauben der Dothraki nach irgendwann die gesamte Welt überwachsen wird und dann wird alles enden und alles sterben. Irgendwie dystopisch. Kommen wir doch lieber zu was Schönerem, nämlich Illyrios Villa, der Villa in Pentos, wo Viserys und Dany eine Zeit lang gelebt haben. und wo Viserys auch immer noch leben könnte, wäre er ein bisschen weniger dickköpfig. Ich denke, das passt ganz gut. Ja, wir hören von den Städten Weißdothrak. Das ist die einzige Stadt der Dothraki. Wir hören von Nordvos. Das ist eine der Schreinstädte, wo sie kurz vorbeikommen. Wir hören von den Valyrischen Straßen. Bisschen wie bei uns die römischen Straßen. Einst von einer Hochkultur erbaut, sind die immer noch schnurgerade und ziehen sich durch Landschaft und schneiden sich durch Berge. Schon krass. Aber für so ein ja, ich sag mal, militärisches Imperium sicherlich auch von unschätzbarem Wert. Wir hören kurz vom Wald von Kohor. Das ist ein großer Wald in der Nähe der freien Stadt Kohor, wo sie kurz durchziehen und wo sie eben all diesen fantastischen Tieren, von denen wir eben gesprochen haben, begegnen hätten können, wenn das Kalasar nicht so laut gewesen und sie alle vertrieben hätte. Wir hören natürlich auch von den sieben Königslanden, das Königreich, das Viserys sich gerne zurückerobern wollen würde. Wir hören von der Meerenge, das ist ja die Meerenge zwischen Westeros und Essos. Wir hören von Königsmund, da waren wir schon mal, der Hauptstadt. Auch im Roten Bergfried waren wir schon mal, der Burg in Königsmund. Wir hören nochmal von Drachenstein, der Insel und dem ehemaligen Burgfamiliensitz der Targaryen. Wir hören ganz kurz von Drogos Graspalast. Und ich finde, das ist so eine schöne Umschreibung für ein riesiges Zelt. Nämlich, das ist Drogos Zelt aus geflochtenem Gras. Ja, wir hören von der Jadesee, einem Meer im Osten. Dem Land Yeti, das ist ein Land jenseits der Knochenberge. Wir hören von der Stadt Karth, das ist eine sehr wichtige Handelsstadt nahe der Knochenberge. Und von der Insel Lys, auch da befindet sich eine der freien Städte drauf, die genauso heißt. Ja, was gab's denn Leckeres zu essen?
Schön, ja.
Kriegt nämlich schon wieder Hunger.
Ich als Buchtouristin, ja, ich bin, was das Essen und Trinken des Kapitels anbelangt, ein bisschen enttäuscht. Ja, weil es wird nicht ausgelassen beschrieben, sondern es wird eher zusammengefasst. Wir lesen von diversen Früchten, von Käse, geröstetem Brot und Honigwein. Und also obwohl ich es schon so ein bisschen auf der Zunge schmecke, ja, es ist mir nicht genug.
Aber ich finde, das hat so mediterraner Flair, finde ich.
Ja, oder? Schon. Ja. Also so. Ich kann es auch nachempfinden, aber es ist mir nicht, ich wüsste gerne, was für Früchte.
Ja, ja, stimmt.
Ja, aber schon lecker. Also irgendwie.
Ja.
Da sehe ich mich.
Ja, bevor wir gleich mit dem Mini-Glossar weitermachen. Habe ich gehört, wir haben noch so ein oder zwei Farben?
Ja, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, freue ich mich auf jedes Daenerys-Kapitel, weil ich ganz genau weiß, da wird es nicht nur bunt getrieben, da ist es auch bunt. Und wir haben sogar Honigfarben mit dabei, ja. Also das Essen taucht auch in den Farben mit auf. Und wieder mal, ja, wir hatten es schon mal in einem Daenerys-Kapitel, haben wir 20 Farben. 20. Also die Farbpalette ist groß, darunter auch sogar Regenbogen. Ja, dann denke ich dann so, danke, Herr Martin. Das kann ich bestimmt super abbilden. Aber ja, ich versuche mein Bestes, um das zusammenzufassen. Aber hier haben wir ja wieder ein Farbfest an, also die Palette ist so beeindruckend. Sie reicht von grün über dunkelrot, dann Metall wie Bronze oder Silber. Wir haben Zitronengelb, hier auch wieder eine Frucht dabei, ne? Zitronengelb, ja. Wir haben Orange, Indigo, Blau, alles Mögliche. Und ihr werdet es ja dann später in der Grafik noch sehen. Ich will jetzt die Folge nicht in die Länge ziehen, aber es ist viel dabei und es ist so, so vielfältig. Ich bin jedes Mal wieder überwältigt und frage mich dann, wie kriege ich das alles in diese kleine Grafik rein?
Du schaffst das.
Ich bin gespannt.
Ja.
Ich bin gespannt, ob Herr Martin es schafft, tatsächlich noch über die 20 Farben hinauszukommen, ja?
Ja, wir werden sehen.
Ja,
ich habe tatsächlich diesmal auch überhaupt keine Ahnung, weil ich habe zwar die Bücher gelesen, aber ich habe ehrlicherweise noch nie so intensiv auf die Farben geachtet.
Ja, oder?
Ja.
Wie sieht's bei dir aus, Tobias? Sind dir diesmal die Farben aufgefallen?
Nee.
Was?
Doch, mir tatsächlich.
Wie ist das möglich? 20 Farben.
Man kann sagen, ist doch gefühlt jedes zweite Wort ein Fahrtwort.
Ja.
Aber wie schon angekündigt, kommen wir zu unserem kleinen Mini-Glossar. Denn ja, wir haben so zwei Leute erwähnt oder zwei so Sachen erwähnt, die vielleicht nicht so ein bisschen untergehen sonst. Nämlich zum einen, wer war eigentlich Aegon der Dritte? Und warum nennt man ihn den Drachentod?
Achso, und ich dachte, und wo war er, als die Westfold fiel?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber vielleicht schon tot oder vielleicht war er mit seinen Drachen unterwegs. Was weiß ich. Nein, Aegon der Dritte kommt tatsächlich nach einem ziemlich krassen Bürgerkrieg auf den Thron, den seine Mutter gegen seinen Onkel geführt hat. Das alles werden wir vielleicht uns irgendwann nochmal separat zu Gemüte führen in einem anderen Buch, wenn wir das irgendwann mal in ferner Zukunft besprechen sollten. Ja, jedenfalls kommt er dann mit relativ jungen Jahren auf den Thron. Ich glaube, er ist irgendwie 13 oder so, ähnlich alt wie Danny. Ja, während seiner Regentschaftszeit, also in diesem Bürgerkrieg sterben tatsächlich unfassbar viele Drachen, weil eben Drachenreiter gegen Drachenreiter kämpfen. Ja, danach scheint diese Drachenmagie irgendwie so ein bisschen verpufft zu sein. Zwar schlüpfen noch neue Drachen, aber die werden nicht mehr so richtig groß. Viele von denen sind auch irgendwie verkümmert und sterben jung. Etwa im Jahr 145 nach der Eroberung, also etwa 150 Jahre bevor wir nach Westeros kommen, kommt es halt dazu, dass der letzte Drache stirbt. Er ist halt relativ klein und verkümmert. Und danach
Sorry, wenn ich dich da gerade mal kurz unterbreche. Mir fällt es gerade wie Schuppen von den Augen. Ja. Sind die Targaryens selber daran schuld, dass die Drachen ausgestorben sind? Haben die Drachenzucht aktiv betrieben und das genauso wie bei sich selbst praktiziert?
Tatsächlich ist das eine der vielen Theorien dazu, dass halt nach dem Untergang von Valyria war der Genpool an Drachen nicht mehr so besonders groß, weil eben nur noch die Drachen der Targaryen übrig waren. Und naja, dass das auf kurz über lang zu genetischen Problemen führt. Dafür braucht man, glaube ich, keine Biologie studiert zu haben, um das zu verstehen.
Toll, Habsburger Drachen.
Ja, genau, Habsburger Drachen. Das ist tatsächlich eine der Theorien. Eine andere Theorie ist, dass viele der Drachen später in einem Gebäude in Königsmund gelebt haben, der sogenannten Drachengrube, haben wir vielleicht auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass sie, die waren halt da sehr, sehr lange, sehr oft angekettet. Und dass die dadurch, durch dieses Gefangensein letztlich, ja, mickriger wurden. Was ich auch irgendwo interessant finde, so nach dem Motto, ja, das sind halt Tiere, die brauchen irgendwie ihre Freiheit.
Ja, natürlich, ergibt ja auch Sinn, so gesehen, weil wie sollen die Kräfte entwickeln, wenn die sich nicht frei bewegen können?
Und ja, jedenfalls stirbt während Aegon des Drittens Herrschaft eben der letzte Drache, während man diesen doch eigentlich recht jungen König, der dann auch mit 37 schon stirbt, eigentlich fast sein ganzes Leben lang Aegon den Unglücklichen genannt hat. Naja, der Typ hat angesehen, wie seine Mutter von einem Drachen gefressen wurde. Wurde halt gezwungen zuzuschauen und ja, er war ein immer sehr depressiver, kleiner, junger König. Und ja, als dann der letzte Drache gestorben ist, nannte man ihn dann den Drachentod. Sehr, naja, ich sag mal so, ich würde ungern mit ihm tauschen wollen. Ja, und dann seitdem gibt's seit fast 150 Jahren keine Drachen mehr. Aber vielleicht erleben wir doch nochmal Drachen in lebendig.
Schauen wir mal, ich bin gespannt.
Ja.
Das T in Targaryen steht für toll. Sorry.
Ja, genau. Und das N in Viserys steht für Niveau. Viserys legt sich ja unter anderem mit Jogo an, von dem er die Peitsche um den Hals kriegt. Und Jogo ist ein Reiter aus Dannys Kaas. Oder Chaas, ich bin gerade nicht unsicher. Ich glaube, es müsste Chaas heißen.
Ich musste immer an Käse denken, es tut mir leid.
Ja, ja, aus Dannys Käse. Wer hat's gefunden? Der Chaas.
Ja, falsches damit Land, ist aber okay.
Damit ist tatsächlich Dannys Leibgarde gemeint. Denn bei den Dothraki bekommen wichtige Persönlichkeiten, wie zum Beispiel die Gattin des Chaals oder seine wichtigsten Generäle, ebenso eine Leibgarde. Und dabei ist Chaas tatsächlich nur die verkürzte Version von Chassar, was wiederum auf das Wort Ha zurückgeht, was einfach nur Leibwächter heißt.
Ah, cool. Vielen lieben Dank, Lennart.
Ja, gerne, gerne, gerne.
Dann
ja,
bevor wir zum nächsten Kapitel kommen, meine Frage an euch, wie viele Pferde würdet ihr diesem Kapitel geben?
Oh.
Also 50. Bis fünf. Also nein, von 1 bis 5. Das ist klassische Sternebewertung, aber halt jetzt mit Pferden.
5. Da ist alles dabei. Alles.
Okay.
Ja. Ja. Lennart? Oh, ich weiß nicht. Auf der einen Seite mag ich dieses Kapitel tatsächlich sehr gerne und wäre da bei Tatjana. Auf der anderen Seite spüre ich halt echt immer noch diesen Schlag in die Magengrube. Und ich weiß ehrlich nicht, wie ich das in meine Bewertung mit einbinden möchte. Weiß ich nicht. Sagen wir mal 4.
Ich überlege auch gerade, wir packen das einfach mal mit in die Shownotes. Bewertung des Kapitels. Tatjana vergibt. Es gibt doch mit Sicherheit hier so schöne Pferde-Emojis.
Bestimmt.
Huch, wieso hat er das jetzt nicht eingefügt? So, 1, 2, 3, 4, 5. Lennart vergibt 4. Und Tobias vergibt 3.
Ja.
Können wir mal gucken, wie wir so über die Zeit die Kapitel bewerten.
Oh ja, gute Idee. Finde ich super.
Kam mir nämlich die Idee nach dem letzten Mal, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich glaube, wie viele Krebsbeine ich dem Kapitel geben würde. Ja, ich bin so, man könnte ja eigentlich mal so eins, wofür das Kapitel steht, im übertragenen Sinne. Ich wollte jetzt nicht Pflaumen und Aubergine nehmen. Ich finde das Pferde das eher etwas gediegenere Emoji.
Ja, definitiv besser.
Und da dachte ich, dann können wir ja einfach mal gucken über die Zeit.
Ja.
Und wie wir so die Kapitel empfinden.
Finde ich gut.
Gefällt mir.
Was ist denn das nächste Kapitel?
Das nächste Kapitel ist tatsächlich ein Bran-Kapitel.
Oh, da freue ich mich drauf.
Allerdings ist es nicht nur ein Bran-Kapitel, denn so viel kann ich schon mal vielleicht vorwegnehmen für die, die sich darüber freuen. Wir werden auch Tyrion wiedersehen.
Oh.
Bleibt also gespannt.
Ich freue mich schon
sehr. 2 für 1. Und es wird wieder kalt.
Oh, herrlich.
Weil wir dann wieder zurückkehren nach Winterfell.
Finde ich überhaupt nicht schlimm.
Ja.
Und bin sehr gespannt auf das Kapitel, weil ich schon gerne wissen möchte, wie es mit Bran weitergeht.
Das ja, stimmt. Unbedingt.
Jetzt, wo er fliegen kann.
Ja.
Habt ihr sonst noch etwas?
Nein. Außer, dass ich euch...
Doch,
ich hab noch was. Ich möchte euch nämlich... Nur eine Kleinigkeit. Ich möchte euch verabschieden, und zwar auf Dothraki. Genauso.
That's racist.
Echt, immer diese rassistischen Pferde hier im Hintergrund. Ja, Dothras check. Macht's gut. Wobei, es das heißt wörtlich, reitet gut. Tschüss.
Tschüss.
Gespräche aus Westeros ist ein Podcast von Auenland Productions.